HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schelt. Sie ist die erste Bischöfin in Hessen. Seit fast 100 Tagen ist Beate Hofmann Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. An der Stichwahl setzte sich die Professorin für Diakoniewissenschaft im Frühjahr durch. Im Herbst hat sie ihr Amt angetreten und leitet seitdem die Landeskirche von Kurhessen-Waldeck. Kurz vor Weihnachten will ich mit ihr darüber reden, wie die Kirche auch jenseits von Weihnachten präsent sein kann. Wie politisch darf oder muss Kirche sein? HR Info, das Interview mit Beate Hofmann. Guten Tag.
Grüß Gott.
Sie dürfen meine Halbsätze vervollständigen. Plätzchen backe ich.
Hoffentlich am 22. Dezember.
Bisher noch nicht dazu gekommen?
Nein, aber das mache ich immer erst direkt vor Weihnachten, weil das mein eigenes Ritual ist, um mich auf Weihnachten einzustimmen. Und ich komme aus einer Familie, in der Weihnachtsplätzchen zwar im Advent gebacken wurden, aber nicht vor dem 24. Dezember verzehrt wurden. Und um mich nicht in Versuchung zu führen, backe ich sie dann einfach erst direkt davor.
Strenge Sitten.
Das ist der Unterschied zwischen Advent und Weihnachten. Also Advent ist Vorbereitung und Weihnachten ist dann Fest. Und deswegen gab es bei uns zu Hause tatsächlich mal ein Stück Stollen oder einen Lebkuchen, aber noch keine Plätzchen. Und dann Weihnachten so viel, wie man wollte.
Bescherung ist bei uns.
Irgendwann. Dieses Jahr halte ich Gottesdienst um 18 Uhr und danach gibt es wahrscheinlich erstmal was zu essen und dann bescheren wir. Und manchmal bescheren wir in Etappen über verschiedene Tage an verschiedenen Orten verteilt.
An Weihnachten kommt bei uns auf den Tisch, also dann nach dem Gottesdienst.
Mein Mann lebt vegan, ich vegetarisch und von daher gibt es bei uns Weihnachten einen bunten Gemüsebock.
Bei vielen Familien, da gehört ja dieser Gottesdienstbesuch an Weihnachten irgendwie so dazu, eben wie auch die Plätzchen, wie die Geschenke, wie das traditionelle Essen, in jeder Familie ein bisschen anders. Bei Ihnen haben wir erfahren, einen Gemüsebock. Also Kirche eher so ein bisschen als Folklore. Dabei ist ja die Geburt Jesu nicht irgendwie das Beiwerk von Weihnachten, sondern der Grund dafür, dass wir überhaupt Weihnachten feiern. Ärgert Sie das, dass das bei manchen so ein bisschen aus dem Blick gerät? Oder sagen Sie, naja, immerhin, da an Weihnachten kommen Sie wenigstens alle?
Also es ärgert mich nicht. Es macht mich manchmal traurig, dass Menschen gar nicht mehr so richtig verstehen, warum wir dieses Fest eigentlich feiern. Dass sich dieses Fest, in dem es um ein Kind geht, um eine Familie geht, gut vermarkten lässt, auch viel leichter vermarkten lässt, als jetzt zum Beispiel Pfingsten, wo es um Heiligen Geist geht, den man nicht richtig anfassen kann und den man auch nicht so richtig verorten kann, das finde ich total nachvollziehbar. Und dass man das auch über Rituale feiert, finde ich sogar richtig und wichtig, weil es dadurch auch eben sinnlich erfahrbar wird. Aber ich finde es wichtig, dass die Grundidee davon dann eben nicht völlig verloren geht.
Aber jedenfalls ist Kirche an Weihnachten so präsent wie sonst wahrscheinlich im ganzen Jahr nicht.
Und das ist eine Chance.
Mhm. Aber auch vielleicht eine Herausforderung, denn gerade nach Weihnachten, da wird es ja dann für Sie drauf ankommen, dafür zu sorgen, dass Kirche in der Gesellschaft auch verankert bleibt. Welchen Grund geben Sie den Menschen, sich das ganze Jahr für Kirche zu interessieren?
Ich glaube, dass Kirche eine Botschaft hat, nämlich das Evangelium von der Gnade und Liebe Gottes, die nicht nur an Weihnachten wichtig ist, sondern die durch ein Leben tragen kann. Und diese Botschaft in immer wieder neuen Lebenssituationen zugänglich zu machen, lebendig zu machen, dazu einzuladen, sie zu entdecken, das finde ich, ist unsere Aufgabe und unsere Herausforderung.
Es tut sich ja gerade sehr viel in unserer Gesellschaft. Einige sprechen auch von Spaltung. Viele haben so das Gefühl, es gibt mehr Gewalt, nicht nur online, sondern auch verbal oder auch sehr handfest. Hier in Nordhessen ist der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nochmal ganz besonders präsent. Er wurde mutmaßlich aus rechtsextremen Motiven getötet. Und die Trauerfeier für Walter Lübcke, die war auch in der Martinskirche, also in der Kirche, in der wenige Monate später ihre Amtseinführung war und in der sie auch an Heiligabend predigen werden. Was beschäftigt Sie persönlich, wenn Sie an den Fall Walter Lübcke denken?
Mich beschäftigt an der Stelle vieles. Mich beschäftigt, dass da ein politisch motivierter Mord mitten in Deutschland passiert ist. Etwas, was wir uns nach 1945 eigentlich nicht mehr hätten vorstellen können. Mich beschäftigt, dass es keine Möglichkeit gibt, offensichtlich solche Gewalttaten zu verhindern, dass aber da auch Behörden offensichtlich lange weggeschaut haben. Mich beschäftigt sehr intensiv, dass durch den Mord an Walter Lübcke ja sehr viele Politikerinnen und Politiker gesagt haben, wir werden bedroht, wir werden eingeschüchtert, wir überlegen uns sehr genau, ob wir uns weiter engagieren. Und das finde ich ein furchtbares Zeichen für eine Demokratie.
Und ist es ein Thema, wo sich Kirche einmischen kann, einmischen muss? Wie stehen Sie dazu?
Also zu meinen Maßnahmen in den ersten 100 Tagen gehörte, sich einen runden Tisch gegen Rechtsextremismus innerhalb der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck initiiert habe, um miteinander zu überlegen, alle die, die sich in diesem Feld in der Flüchtlingsarbeit, in Kirchengemeinden, in der Bildungsarbeit, in der Diakonie engagieren, was können wir tun, um die Position der Landeskirche deutlich zu machen? Was können wir tun, um Menschen, die eingeschüchtert werden, die mit Shitstorms überzogen werden, zu unterstützen, zu begleiten, auch zu schützen? Und was können wir tun, um ins Gespräch mit denen zu gehen, die auch im kirchlichen Raum rechtes Gedankengut vertreten? Weil ich glaube, dass die Kirche eine der wenigen Organisationen ist, in der es vielleicht gelingt, hier noch ins Gespräch miteinander zu kommen und sich auch gegenseitig auf Perspektiven und Erfahrungen einzulassen, die vielleicht auch Einstellungen verändern können.
Was können wir tun, auch um gesellschaftlich relevant zu bleiben? Das hat sich vielleicht auch Ihr Chef, wenn man so sagen will, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland gedacht, Heinrich Bedford Strohm. Der mischt sich auch politisch ein und der will sogar selbst aktiv werden in der Seenotrettung, gemeinsam mit anderen ein Schiff kaufen. Ein Verein dafür ist jetzt schon gegründet, United for Rescue heißt der. Was halten Sie von sowas?
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat letzte Woche beschlossen, sich dem Bündnis, dem Aktionsbündnis United for Rescue anzuschließen. Das heißt, die politischen Ziele dieses Aktionsbündnisses zu unterstützen, um politisch für das Anliegen von Seenotrettung und für das Recht auf Seenotrettung, was ja eigentlich völkerrechtlich verankert ist, einzutreten. Damit ermutigen wir Menschen auch, für den Verein zu spenden, der dieses Schiff schickt. Wir widmen aber keine Kirchensteuermittel dafür ein. Das war ja auch ein großes Anliegen des Ratsvorsitzenden zu sagen, wir werben dafür, aber niemand muss Angst haben, dass gegen seinen Willen Gelder...
Also es ist eher so ein Fundraising-Verein.
Es ist ein Förderverein, ja. Also das Aktionsbündnis ist ein politisches Bündnis von ganz vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und die bilden unter anderem oder haben einen Verein gegründet, den Trägerverein, der das Geld für dieses Schiff sammelt. Und das ist ein rein spendenbasiertes Projekt.
Das Megathema Klima ist sicherlich auch ganz gut geeignet, wenn Kirche gesellschaftlich wahrgenommen werden kann. Das passt irgendwie auch ganz gut zur Kirche, finde ich zumindest. Klima retten sagen die einen, Schöpfung bewahren würde es bei Ihnen wahrscheinlich heißen. Ihre Schwesterkirche in Hessen-Nassau, die macht sogar bei Churches for Future mit. Können wir in der Richtung da auch von Ihnen noch mehr erwarten, von Kurhessen-Waldeck?
Also Kurhessen-Waldeck ist an der Stelle schon sehr lange aktiv. Wie Sie zu Recht sagen, das Thema Schöpfung bewahren ist in der Kirche seit über 30 Jahren ein großes Thema. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat einen Klimamanager, hat unterschiedlichste Aktivitäten seit langem, die sich mit der Frage von Klimagerechtigkeit beschäftigen, macht dazu auch regelmäßig Kampagnen. Und ist von daher aus meiner Sicht da auch nicht schlecht unterwegs.
Was ist denn aus Ihrer Sicht so für die nächsten Jahre das Thema, wo Kirche gut mitmachen kann, wo das strategisch auch gut passen würde? Ist das eher Klima, Geflüchtete oder doch eher der Rechtsruck oder kann man das gar nicht so trennen?
Ich glaube, das kann man gar nicht so trennen, denn unser Grundthema ist die Frage nach Recht und Gerechtigkeit. Und das ist ein Thema, was eben an vielen Stellen dann relevant wird. Also zum Beispiel, wenn Menschen, die auf der Flucht sind, kein Asyl mehr bekommen oder Menschen, die im Ertrinken sind, nicht gerettet werden. Das ist aber genauso ein Thema, wenn es um die Frage geht, bleibt dieser Planet lebenswert? Und es ist auch ein Thema, wenn es um die Frage geht, wie fördern wir gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie sorgen wir für eine Gesellschaft, in der Vertrauen herrscht und in der freie Meinungsäußerung möglich ist und so weiter? Das sind für mich alles Themen, in denen es darum geht, wie leben wir in einer friedlichen, freiheitlichen, demokratisch orientierten Gesellschaft und was können wir als Kirche dazu tun, um Recht und Gerechtigkeit zu unterstützen.
Und um Recht und Gerechtigkeit geht es auch beim Thema, das Ihnen das vielleicht im Moment eher schwer macht, diese gesellschaftliche Verankerung wieder zu erhalten oder wieder zu erlangen. Dazu zählt das Thema sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt. Dieses Thema wird ja stark mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht. Da gab es ja in der Tat auch viel mehr Fälle, aber auch in der evangelischen Kirche gab es das, auch in Kurhessen-Waldeck. Hier waren es in den vergangenen 10 Jahren 30 Fälle. Wie gehen Sie damit um?
Wir sind im Augenblick dabei, über eine Pressekonferenz auch darauf hinzuweisen, dass wir eine unabhängige Unterstützungskommission eingerichtet haben und Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ermutigen, sich bei uns zu melden, das erlittene Unrecht zum Thema zu machen, um diese Menschen unterstützen und begleiten zu können. Es gibt einige Altfälle. Bei manchen ist es ganz schwer, überhaupt herauszufinden, was genau ist da passiert, weil über sowas früher auch nicht sehr genau Akten geführt wurden, sodass es immer wieder mal Fälle gibt, wo man nicht genau weiß, geht es hier um sexualisierte Gewalt oder geht es hier um andere Formen der nicht angemessenen des nicht angemessenen Umgangs mit Menschen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns beschäftigt, was uns auch beschäftigen muss, weil schon ein einziger Fall einer zu viel ist. Und weil die Frage ist, was kann Kirche tun, um ein Raum zu sein, in dem Menschen vertrauen können und in dem Menschen, die Gewalt erfahren haben, über das sprechen können, was ihnen da passiert ist und da begleitet werden. Wir wissen, dass es auch in Kirche Strukturen gibt, die Täter geschützt haben und nicht Opfer geschützt haben. Das ist etwas, da arbeiten wir im Moment sehr intensiv dran. Wie können wir in pädagogischen Einrichtungen gute Schutzkonzepte installieren? Wie können wir präventiv wirken? Wie muss das in unsere Bildungs- und Ausbildungskontexte, in den Religionsunterricht, in die Konfirmandenarbeit als Thema aufgenommen werden, damit Menschen, die von Gewalt betroffen sind, sich auch trauen, darüber zu sprechen und damit dann auch Unterstützung und Hilfe zu kriegen und vor allen Dingen Gewalt erstmal zu beenden.
Wie nah sind Sie denn persönlich an diesen Fällen dran? Haben Sie zum Beispiel mit Betroffenen schon gesprochen oder haben Sie das vor?
Ich habe hier jetzt noch nicht mit Betroffenen gesprochen, weil die unabhängige Unterstützungskommission im Moment, also ich weiß, dass unser Beauftragter im Gespräch mit Menschen ist, aber es hat noch keine Situation gegeben, wo beide Seiten das Gefühl hatten, es ist hier jetzt auch angemessen, dass die Bischöfin persönlich auftaucht. Ich habe in meinem Studium in einem Frauenhaus gearbeitet und ich habe in meinem engsten Umkreis Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Thema gesellschaftliche Verankerung, merken Sie da, dass das ein Thema ist, was viele Menschen jetzt von der Kirche abstößt, dass da viel Vertrauen verloren gegangen ist?
Also wir merken, dass da Vertrauen zerstört worden ist. Wir merken auch, dass da kein großer Unterschied zwischen den Konfessionen gemacht wird, sondern es dann eben heißt, naja, da guckt die mal Kirche. Wobei wir ja wissen, dass auch andere Organisationen davon betroffen sind, aber das macht es ja nicht besser, ja? Sondern es geht einfach darum, dass das ein Phänomen ist, was im kirchlichen Raum nicht sein darf, weil es ein Vertrauensraum sein muss und weil jedes Vertrauen, was da zerstört wird, nur sehr schwer wiederzugewinnen ist. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir als Kirche hier sehr klar zeigen, wie wir verantwortlich mit dem Thema umgehen.
Wie geht das denn konkret? Vor allem Prävention, wenn Sie sagen, das darf nicht sein, wie verhindert man, dass es wieder passieren kann?
Indem man Kirche zu einem Raum macht, in dem sexuelle Gewalt nicht tabuisiert wird, wo Menschen sich trauen anzuzeigen, wenn ihnen so etwas passiert, indem man Strukturen, die Täter schützen oder Täterstrategien fördern, verunmöglicht, indem man Sensibilität für Situationen schafft, in denen unangemessene Nähe oder solche gewaltvollen Beziehungen gestaltet werden können. Da kann man als Organisation eine ganze Menge machen. Ob man es damit bis ins Letzte verhindert, das kann man, glaube ich, nicht. Ja, da ist das Böse immer sehr mächtig. Aber die Frage ist ja, kann ich Betroffene insoweit unterstützen, dass sie sowas dann sofort thematisieren und es damit zumindest nicht zu wiederholtem Missbrauch kommt? Und was muss ich tun, damit Täter nicht immer wieder die Gelegenheit bekommen? Also das Tabuisieren des Themas hat ja dazu geführt, dass Menschen zwar an einer Stelle aus der Arbeit genommen wurden, aber dann vielleicht an einer anderen Stelle wieder die Möglichkeit hatten, sich an anderen Menschen zu vergreifen. Und das muss man unterbinden. Und ich glaube, da sind wir schon dabei, uns sehr stark zu sensibilisieren.
Ist es da vielleicht ein Vorteil, dass Sie jetzt von außen kommen? Sie waren ja vorher nicht in der evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck, sondern Sie waren als Professorin in Bielefeld. Das heißt, Sie kommen hier in diese Strukturen zumindest erstmal neu rein. Ist das ein Vorteil bei so einem Thema, Strukturen verändern?
Also ich glaube, dass es speziell bei dem Thema im Moment keinen so großen Unterschied macht, ob ich von innen komme oder von außen komme, weil das ein Thema ist, was uns EKD-weit im Moment sehr intensiv beschäftigt und wo einfach sehr klare Hausaufgaben sind im Sinne von Schutzkonzepte entwickeln, Präventionswege etablieren, Personal fortbilden, Altfälle aufarbeiten, verstehen, wie Systematiken gelaufen sind. Und da braucht es auch Menschen, die das System gut kennen, weil die viel genauer wissen, wie so Dynamiken laufen können. Da kann ich nur Fragen stellen, aber das können die,
aber vielleicht können Sie besser Fragen stellen als andere.
Sicher kann man an manchen Stellen Dinge hinterfragen. Ich erlebe aber im Moment, dass der Außenblick in anderen Feldern mehr aufrührt oder irritierender ist als ausgerechnet in dem Feld.
In welchen denn?
Ja, an manchen Stellen in der Frage, wie bestimmte Entscheidungswege aussehen oder auch in manchen Bereichen des Selbstbildes dieser Kirche. Da gibt es ja manchmal so eine Einschätzung von, wir sind eine sehr ländliche Kirche oder wir sind so die Kuh- und Waldkirche. Und ich habe immer den Eindruck, das ist so ein Selbstbild, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Erstens gibt es auch hier städtische Regionen und die Regionen sind sehr unterschiedlich. Und zweitens ist das eine Kirche, die an vielen Punkten auch eine hohe Dynamik hat und interessante Entwicklungen hat und spannende Wege geht. Und von daher ist so dieses Bild von, wir sind so ein bisschen hinten dran, aus meiner Sicht gar nicht gerechtfertigt.
Hi Info, das Interview mit Beate Hofmann, 56 Jahre alt, gebürtig aus Bayern, verheiratet und seit gut 100 Tagen die Bischöfin der evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck. Zu High Info, das Interview, gehört auch immer unsere Interviewbox. Das ist hier diese kleine weiße Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Und die dürfen Sie jetzt mal öffnen, reinschauen und mal beschreiben, was Sie da sehen.
Oh, ich sehe einen Taschenrechner und ich sehe eine Segenspost.
Also so ein kleines Büchlein mit Sprüchen und Gebeten.
Ja, sehr schön.
Zu welchem der beiden greifen Sie zuerst, ganz spontan?
Zur Segenspost.
Also doch eher die Frau des Glaubens und nicht die Managerin?
Wie ein Taschenrechner funktioniert, weiß ich. Was in der Segenspost steht, weiß ich nicht. Deswegen war ich jetzt neugierig, was da drin steht. Und ich würde schon sagen, dass als Theologin tatsächlich mein zentrales Arbeitsinstrument das Wort ist, das wir aber natürlich manchmal auch rechnen müssen.
Ich wollte sagen, um Finanzen geht es schon auch viel, wenn man Bischöfin in einer Landeskirche ist, oder?
Ja, das ist so, weil wir in Zeiten sind, in denen die Ressourcen weniger werden und wir deswegen sehr genau überlegen müssen, wie wir das Geld, was uns anvertraut wird, möglichst sinnvoll und möglichst wirksam einsetzen und wie wir da, wo Mittel nicht mehr reichen, möglicherweise neue Wege finden, auch Ressourcen zu generieren.
Ich würde gleich gerne nochmal mit Ihnen ausführlicher über das Geld reden. Vorher dürfen Sie aber die Box noch zu Ende auspacken. Da ist noch ein kleines Geschenk drin eingepackt. Schauen Sie mal rein.
Es sah jetzt eher so aus.
Es ist ja Weihnachten bald.
Die Stütze. Interessant. Ah, ein Engel.
Mit einer?
Harfe, Halleluja. Oder Zither.
Nein, eine Harfe soll es sein. Und das ist natürlich kein Zufall, denn ja. Sie spielen selbst auch Harfe, ein vergleichsweise ungewöhnliches musikalisches Hobby. 10 Minuten Harfe spielen am Tag müssen sein, habe ich gehört.
Ja.
Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Also ich bin ja in Oberbayern aufgewachsen und da gehört die Harfe mit zur Volksmusik. Und da ist Volksmusik nicht nur was, was im Radio dudelt, sondern was tatsächlich auch noch live gemacht wird. Also das hat irgendwie zu meiner Kindheit gehört, dass ich da immer wieder auch Harfenspielerinnen im Wesentlichen begegnet bin. Und ich fand dieses Instrument immer faszinierend, aber auch unpraktisch, weil es so groß ist. Und habe immer gedacht, oh, das würde ich gerne spielen können, aber ich habe dann erst mal Klavier spielen gelernt und Klavier ist ja auch so ein großes Instrument, was man nicht so gut auch mitnehmen kann und auch unpraktisch. Und dann hat es tatsächlich gedauert, bis ich fast 50 geworden bin, bis ich mal einer Musikerin begegnet bin, die eine kleine Harfe hatte. Und dann habe ich gedacht, oh, guck mal, das geht ja auch kleiner. Und dann habe ich gedacht, wenn das auch kleiner geht, dann will ich das lernen, weil dann kann man das ja auch mal mit in Urlaub nehmen oder leichter hin und her transportieren. Das heißt, auch da spielen, wo man eine hohe Mobilität hat. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis die Habilitation, also die wissenschaftliche Qualifikationsarbeit, an der ich damals saß, zu Ende war. Und dann habe ich gesagt, so, und zur Belohnung lerne ich jetzt Harfe spielen. Dann habe ich mir zum 50. Geburtstag von Freundinnen und Freunden das Geld für meine erste Harfe gewünscht und mir eine Harfenlehrerin gesucht und dann eben versucht zu lernen, wie man dieses Instrument spielt.
Die Harfe kommt ja in der religiösen Kunst auch häufig vor. Ich denke da so an die Englein, die mit ihrer Harfe auf der Wolke sitzen. Passt das zu Ihnen, so ein freundliches Englein, das so von oben herab die Welt betrachtet und sich der Muse hingibt?
Nö, mein Bild zur Harfe ist auch ehrlich gesagt eher der König David, als er noch kein König war, sondern eben der Harfenspieler am Hof von König Saul. König Saul war schwermütig und das Harfespielen hat ihn etwas aufgemuntert und aufgeweckt. Von daher ist für mich die Harfenmusik eigentlich eher was, was auch durchaus an die schwierigen Orte unserer Welt gehört, in die Momente von Leere oder Trauer oder Verzweiflung, weil sie ein sehr sinnliches und ein sehr sanftes Instrument ist und Menschen da, glaube ich, tatsächlich ganz gut rausholen kann.
Sie haben es schon angesprochen, die EKKW, die Kirche in Kurhessen-Waldeck, ist zwar eine der kleineren Landeskirchen in Deutschland, aber trotzdem sehr heterogen. 812.000 Schäfchen von Schmalkalden in Thüringen bis zum Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim, in dem ich auch wohne. Ich bin also auch eines ihrer Schäfchen. Wie kann man denen allen gerecht werden? Kann man das überhaupt?
Das muss man ja nicht alleine. Also das tut man ja zusammen mit vielen engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen. Und für uns als evangelische Kirche ist ja die Grundüberzeugung, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die einander Priesterinnen und Priester sind. Also diese Idee des Priestertums aller Getauften ist eine Idee, die ich für sehr wichtig halte. Und von daher geht es vor allen Dingen um die Frage, wie wir uns als Menschen gegenseitig gerecht werden und nicht darum, wie kann jetzt eine Bischöfin allen 800.000 gerecht werden. Das wäre tatsächlich eine Überforderung.
Dann fragen wir doch mal die, von denen Sie da sprechen. Ich habe das getan und habe die Menschen in meiner Gemeinde in Bergen-Enkheim gefragt, was sie von ihrer Bischöfin erwarten. Da gab es ja unterschiedliche Stimmen, zum Beispiel von einer jungen Frau, die sich seit vielen Jahren engagiert.
Meine Ansprechpartner sind eher die Pfarrer vor Ort. Also ich habe mit Kassel bisher keinen Kontakt gehabt. Ich bekomme zwar mit, dass da ein Wechsel ist, habe auch den Namen mitbekommen, aber mehr kann ich mir gerade aktuell nicht vorstellen.
Also das ist gutes evangelisches Kirchenverständnis, eben zu sagen, wir sind alle gerufen, Evangelium weiterzusagen und für unseren Glauben einzustehen. Und das ist tatsächlich auch einer der entscheidenden Unterschiede noch zwischen evangelischer und katholischer Kirche, dass nicht die Bischöfin sozusagen für die Kirche steht, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dass die Kirche dadurch konstituiert wird. Und die Bischöfin ist davon abgeleitet, einfach ein Mensch, der in der Öffentlichkeit diese Kirche repräsentiert und der nach innen versucht, diese Kirche gut voranzubringen und zu leiten und zu begleiten.
Ich habe auch die Pfarrerin in Bergen-Enkheim gefragt, Katrin Fuchs. Zum einen war da der Wunsch, dass sie mal vorbeikommen, einen Gottesdienst halten. Das wünschen sich sicher viele Gemeinden. Alle werden sie nicht schaffen. Sie haben es schon gesagt, die Landeskirche ist groß. Aber es gibt da noch mehr Wünsche an Sie und da geht es ums Geld. Hören wir mal kurz Katrin Fuchs, Pfarrerin in Frankfurt Bergen-Enkheim.
Es gibt immer weniger Menschen, die zur Kirche sich zugehörig fühlen und in der Kirche eben bleiben. Das heißt, es gibt weniger Kirchensteuereinnahmen und das heißt, wir als Gemeinde hier unten kriegen immer weniger Geld. Da wünsche ich mir eben von der Bischöfin da Impulse als Motivation, wie können wir mit diesen Sparzwängen trotzdem motiviert unsere Arbeit tun. Die Arbeit wird immer vielfältiger, immer mehr zu tun mit immer weniger Leuten. Wie soll das funktionieren?
Man spürt richtig, dieses Thema bewegt diese Pfarrerin und auch viele andere. Ich gebe die Frage mal weiter. Wie soll das funktionieren, Frau Bischöfin?
Ich habe versucht, in meinem Bericht vor der Synode im November genau mit diesen Fragen umzugehen. Und für mich ist eine zentrale Frage was heißt es, Kirche zu sein? Was ist unser Auftrag? Und dieser Auftrag ist, die Botschaft von der Gnade Gottes und der Liebe Gottes zu verkündigen, in Wort und Tat Menschen das erfahrbar zu machen. Und die zweite Frage, die sich daraus ableitet, ist, wo gelingt uns das gut? Wo erleben wir wichtige Kontaktflächen und wichtige Resonanzräume und wie können wir die stärken? Um von daher dann zu überlegen, wenn unsere Ressourcen weniger werden, wie müssen wir unsere Arbeit so organisieren, dass sie so wirksam wie möglich ist und so viel Resonanz wie möglich erzeugt? Und wo müssen wir dann auch sagen, das machen wir so nicht weiter? Ein Weg ist zu sagen, wir bilden Kooperationsräume. Es muss nicht mehr alles jeden Sonntag in jeder Gemeinde stattfinden. Ein zweiter Weg ist, wir stärken Ehrenamt. Kirche ist nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern Kirche ist jede evangelische Christin, jeder evangelische Christ, der zu dieser Kirche dazugehört. Kirche sind manchmal auch Menschen, die gar nicht dazugehören, sich aber engagieren wollen, die sagen, ich bin da dabei. Und dann ist tatsächlich die Frage, und wo sind Situationen, wo wir in besonderer Weise gefordert sind? Zum Beispiel beim Thema Migration, zum Beispiel beim Thema Rechtsextremismus, wo wir sagen, da müssen wir als Kirche in besonderer Weise sichtbar werden, da müssen wir uns in besonderer Weise engagieren.
Das mit den Kooperationen würde ich gerne noch mal vertiefen. Das hat nämlich auch was mit Ihnen zu tun. Sie kommen aus Bayern, Sie sind dort aufgewachsen, haben unter anderem in München studiert und dann dort promoviert, haben in München auch als Gemeindepfarrerin gearbeitet und waren bis 2013 auch fast immer in Bayern. Also flapsig gesagt sozusagen umzingelt von Katholiken. Sie waren sogar im katholischen Kindergarten und in der katholischen Klosterschule. Gab es da was, was Ihnen an den Katholiken besonders gut gefallen hat?
Die katholische Frömmigkeit ist eine sehr sinnliche Frömmigkeit, ist eine, die eine hohe Vielfalt an spirituellen Formen hat. Das ist was, was mich durchaus auch geprägt und fasziniert hat, an manchen Stellen auch sehr fremd war, aber was mir als Eindruck sicher mitgegeben worden ist. Und zum anderen, dadurch, dass ich in der Diaspora aufgewachsen bin, war für mich immer klar, wir glauben zwar in unterschiedlichen Gestaltungsformen, aber das Evangelium ist das Gleiche. Und deswegen arbeiten wir an vielen Stellen auch sehr gut zusammen. Und da spielt es keine so große Rolle, ob ich evangelisch oder katholisch bin. Das Entscheidende ist, ich bin Christin.
Sind Sie mit dieser Vita besonders geeignet, das Thema Ökumene voranzutreiben, gerade in Zeiten, wo das Geld weniger wird? Also in der Wirtschaft würde man sagen, vielleicht könnte ja eine Fusion ein Ausweg sein.
Ich glaube, also ich bin mit einem Katholiken verheiratet, von daher üben wir das Konfessionsverbindende auch im Alltag ein. Dass ich als jemand, der sehr intensiv mit katholischen Organisationen und katholischen Menschen zusammen aufgewachsen ist, da vielleicht klare Prägungen mitbringe und auch einiges über die katholische Kirche weiß, schadet hoffentlich nicht, sondern hilft. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass wir in unserer Gesellschaft gefordert sind, als Kirchen miteinander die Botschaft zu bezeugen. Und das ist etwas, was im Gespräch mit Bischof Gerber in Fulda im Moment auch eine der großen Fragen ist, wo können wir das noch verstärkt zusammentun und uns gegenseitig gut ergänzen.
Aber Fusion, das wäre jetzt geradezu ein ketzerischer Gedanke.
Das werde ich ganz sicher nicht mehr erleben, weil ich zumindest bei der gegenwärtigen Gestalt der katholischen Kirche mich als Pfarrerin an der Stelle abschaffen würde. Und das würde ich nicht so gerne tun.
Sie haben es gerade selbst angesprochen, Sie leben Ökumene auch sozusagen jeden Tag zu Hause, sind mit einem Katholiken verheiratet. Wo gibt es denn da so die Meinungsverschiedenheiten?
Auch in der Frage, was einen guten Gottesdienst ausmacht und wie viel Liturgie oder welche Lieder da eine Rolle spielen. Sicher auch manchmal in einzelnen theologischen Fragen, aber letztlich spielt es im Alltag keine so große Rolle. Wir merken nur in der Frage, was empfinden wir als einen schönen Gottesdienst, sind wir tatsächlich verschieden geprägt.
Katholik ist nur eine Beschreibung Ihres Mannes, eine andere ist Physiker. Auch das ist ja eine ziemlich andere Welt, würde ich mal sagen. Naturwissenschaft trifft auf Glaube. Wie kann ich mir das vorstellen bei Ihnen zu Hause beim Abendbrot? Erklärt er Ihnen, wie die Welt funktioniert und Sie sagen, warum?
So ähnlich. Also er erklärt mir vor allen Dingen, warum der Himmel blau ist zum Beispiel. Und ich sage dann, was im Himmel passiert, wenn Sie so wollen. Also das sind ja unterschiedliche Weisen, die Welt zu betrachten. Das ist tatsächlich manchmal herausfordernd, wobei wir uns dann eher um die Frage streiten, inwieweit ist Theologie eine Wissenschaft und kann diese Art des Nachdenkens über die Welt überhaupt Wissenschaft sein? Da kommt so der positivistische Naturwissenschaftler mir eher in die Quere als jetzt spezifisch die Physik versus die Theologie.
HR Info, das Interview mit der Landesbischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Dr. Beate Hofmann. Weihnachten steht vor der Tür, der Heiland kommt, um uns zu erlösen. Darum ging es in einer Predigt bei uns in Frankfurt am zweiten Advent und da sagte dann die Pfarrerin so sinngemäß, naja, bei manchen, da kommt die Erlösung erst, wenn die Verwandtschaft nach Weihnachten dann wieder abgereist ist. Wie ist das bei einer Pfarrerin? Ist man da vielleicht auch froh, wenn diese arbeitsintensive Weihnachtszeit dann vorbei ist? Kommt da die Erlösung am 27.?
Ja, damit ist es ja noch nicht rum. Dann kommt der Altjahresabend und Neujahr und dann kommt noch Epiphanias und dann kommt in Hessen eine Woche Urlaub und da fahren gefühlt alle in Urlaub, weil sie dann ganz froh sind, dass mal ein bisschen Pause ist. Also es ist eine sehr intensive Zeit, aber es ist natürlich auch eine Zeit, in der ein wichtiges Datum unseres Glaubens gestaltet wird und in der sehr viele Menschen nach Religion und Kirche fragen. Und deshalb ist es auch eine Chance.
Können Sie ganz persönlich da auch noch Zeit finden für Besinnung, für ein bisschen Spiritualität an diesem hohen Fest? Sie haben schon gesagt, am Heiligen Abend, da halten Sie ja selbst einen Gottesdienst, dort, wo Sie auch Ende September in Ihr Amt eingeführt worden sind, in der Martinskirche in Kassel. Sie halten da die Christvesper, übrigens auch begleitet von Hafenmusik, habe ich gelesen. Wie ist das? Gibt es da Momente der Besinnung noch oder ist es einfach Arbeit?
Das schließt sich nicht aus. Sie können diese Art von Arbeit nur machen, wenn Sie sich zwischendurch besinnen. Weil eine gehaltvolle Predigt zu halten, heißt für mich auch ins Gespräch mit Gott und ins Gespräch mit diesen Worten zu gehen und mich zu fragen, was bedeutet es für meinen Glauben und was bedeutet es in dieser Zeit und für die Menschen, die um mich rumleben. Und das ist Arbeit, die nur auch mit Besinnung geht. Wie es dann im Gottesdienst sein wird, ob es vor allen Dingen Konzentration und Präsenz ist oder ob es auch Momente gibt, die mich persönlich ganz intensiv berühren, zum Beispiel über die Musik, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber in der Regel ist es schon so, dass es da einfach auch Augenblicke gibt, wo ich selber was spüre, erlebe von dem, also ich, einer meiner Predigtlehrer hat mal gesagt, man ist immer die erste Hörerin der eigenen Predigt, das heißt, ich predige auch immer für mich selber.
Was sind denn so Ihre Top 3 Lieblingsmomente an Weihnachten?
Wenn's Licht ausgeht und O du Fröhliche gesungen wird. Wenn die Tür aufgeht und der Christbaum, bei mir gibt's tatsächlich noch echte Kerzen, entzündet ist. Ja, und manchmal so dieser Moment am Heiligabend ganz zum Schluss, wenn die Kerzen wieder aus sind und man auf dem Weg ins Bett ist und es riecht nach Wachs, nach Bienenwachs und nach Tannen und ein bisschen nach Plätzchen und es ist alles ausgepackt und es ist still. Und früher lag dann die Katze im Geschenkpapier und hat sich gefreut, aber die lebt nicht mehr.
Haben Sie einen Wunsch zu Weihnachten?
Viele.
Einen ganz persönlichen? Einen immateriellen?
Ich wünsche mir, dass Menschen dieses Jahr dieses Fest in Frieden feiern können, dass es kein Attentat und keine Naturkatastrophe gibt, die uns da alle in Atem hält und erschreckt und umbringt.
3 Mutmacher-Thesen noch zum Ende. Warum wird Weihnachten alles gut?
Weihnachten wird alles gut, weil es nicht daran hängt, dass wir alles gut machen, sondern weil Gott da etwas gut gemacht hat. Also es wird auch Weihnachten, wenn mir überhaupt nicht danach zumute ist und es wird sogar Weihnachten, wenn der Braten anbrennt oder der Besuch in letzter Minute absagt, weil Gott dafür sorgt, dass es Weihnachten wird. Und weil es Weihnachten auch Momente gibt, wo ich mich einfach beschenken lassen kann. Im Zweifelsfall auch dadurch, dass ich einfach in der Kirche gehe, mich dahinsetze, die Musik, die Worte, die Atmosphäre auf mich wirken lasse und zuhöre.
Eine optimistische Bischöfin, Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast zu dieser und vielen anderen tollen Sendungen gibt's in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Ich bin Christoph Schelt.